Dann können wir pünktlich anfangen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Kepler-Salon, zu diesem Abend. Ich muss mich entschuldigen, Sie haben es mit einer zweiten Wahl zu tun. Heute Abend, Peter Becker konnte sein Engagement als Gastgeber hier nicht wahrnehmen. Und ich bin eingesprungen mit großem Vergnügen, einerseits wegen dem Referenten, den ich auch in Zusammenhang mit diesem Thema kennenlernen durfte. Andererseits ist mir Kreativwirtschaft als Thema aus verschiedenen Gründen, vielleicht kommen wir darauf im Verlauf der Diskussion noch zurück, nicht unbekannt. Aber deswegen in anderer Besetzung. Ich darf begrüßen als Gast heute Abend Professor Robert Bauer. Und bevor ich ihn vorstelle, muss ich nochmals entschuldigen, sein Co-Referent Michael Söndermann ist heute Abend abwesend. Er musste in einer wirklich dringlichen europäischen, in einem Expertenengagement auf europäischer Ebene, wo er nicht absagen konnte, musste er antreten, auch in Sachen Kreativwirtschaft. Herr Söndermann ist ein sehr gefragter Mensch in diesem Themenfeld. Und statt da jetzt eine zweite Besetzung aufzubieten, haben wir uns entschlossen, den Abend so zu gestalten, wie Sie es jetzt vor sich sehen. Ich glaube, das gibt uns eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Akzente zwar nach wie vor im Bereich Kreativwirtschaft zu setzen, aber dann vielleicht auch mehr auf die Schlussfragen im Einleitungstext zu sprechen zu kommen, nämlich da, wo es um die lokalen Bedingungen geht, was heißt denn das alles für Linz, und im Speziellen, Sie sehen es am Eingangschart, auf ein Kernstück, wo Professor Bauer sehr solide und gute, auch inspirierte Vorarbeit geleistet hat, nämlich im Bereich der Austria-Tabakwerke, dass wir vielleicht dieses Beispiel auch stärker noch behandeln könnten, als es der Fall gewesen wäre mit zwei Referenten. Dies als Einleitung, es ist nie gut, wenn man sich zu viel entschuldigen muss, und darum höre ich jetzt auch auf. Sie haben das Vergnügen, nun einen Abend lang mit uns nachdenken und debattieren zu können über Kreativwirtschaft in ihrer besonderen Stellung zur Wirtschaft generell und zur kreativen Wirtschaft. Und für diese kreative Wirtschaft steht Professor Bauer. Er ist Professor an der Johannes Kepler Uni für Organisation und Innovation, befasst sich mit dem Management von innovativen Prozessen, Entwicklungsprozessen, Steuerungsprozessen. Das heißt, wie entwickelt man hochwertige Produkte oder wie lässt sich allenfalls aus den Querbezügen zwischen Design, Kunst einerseits und Organisationswissenschaft auf der anderen Seite, wie lässt sich da etwas gewinnen für die Qualität von wirtschaftlichen Prozessen generell? Herr Bauer hat lange in Toronto gelebt und dort auch gelehrt über solche Fragen. Er ist auch in der Zeit, die er hier ist, an der Kepler-Uni immer wieder gefragt als Berater, einerseits in der Wirtschaft, andererseits aber auch als Vortragender im In- und Ausland, in Europa und nach wie vor in Nordamerika. Ich freue mich sehr, dass du uns das Vergnügen machst, zuerst jetzt wie immer mit einer Einführung in die Thematik und mit deinen Akzentsetzungen und danach her, wie immer ebenfalls, ist die Diskussion unsere gemeinsame.
Vielen Dank. Schönen guten Abend. Sie sehen, das Thema ist die Frage, ob die Kreativwirtschaft ein Schlüssel zu einer kreativen Wirtschaft ist. Und ich werde das Thema, den Begriff Kreativwirtschaft sehr weit fassen. Also der Herr Söndermann ist der Spezialist für die Statistiken der Kreativwirtschaft. Ich werde das weiterfassen und hier eher vom kulturell-kreativen Sektor sprechen und von der Frage, welche Bedeutung hat der für eine kreative Wirtschaft. Und ich nehme an, das Thema ist Ihnen allen irgendwann untergekommen, weil es in letzter Zeit einfach enorme Publizität gekriegt hat. Es fängt an mit der EU, die uns ja das Jahr der Kreativität beschert hat. Kaum eine Metropole hat heute nicht einen Entwicklungsplan für die Kreativwirtschaft. ist eigentlich Standard geworden. Und was ich in meiner Einleitung Ihnen jetzt kurz zeigen möchte, sind ein paar Hintergründe, ein paar Überlegungen, die dieses Denken über Stadtentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung und kulturell-kreativen Sektor prägen und die uns auch nicht ausschließlich, aber doch zum guten Teil geleitet haben bei der Vorstudie zur kulturellen Nutzung der Tabakfabrik, die ich in meiner Einleitung nur am Rand streifen möchte, aber wo ich natürlich dann im Anschluss gerne zur Verfügung stehe, in die Details einzusteigen. Also zunächst einmal, warum ist überhaupt im Zusammenhang der Wirtschaft das Thema Kreativität so wichtig geworden? Die Frage ist nicht banal, weil Innovation, auch wenn man es heute überall hört, aus wirtschaftlicher Sicht, aus streng wirtschaftlicher Sicht, nicht sehr sinnvoll ist. Wenn Sie die Chance haben, ein Produkt in gleicher Weise immer wieder zu verkaufen, wird jeder, der bei wirtschaftlichem Verstand ist, sich hüten zu innovieren. Also die Tatsache, dass Innovation heute so ein großes Thema ist, hängt damit zusammen, dass es mit den gepflogenen Praktiken so einfach nicht mehr geht. Also wenn Sie mich das etwas überspitzt formulieren lassen, dann ist Innovation die wirtschaftliche Verzweiflungstat. Und wenn wir heute so viel über Innovation und Kreativität hören, dann weil eine gewisse Verzweiflung in der Wirtschaft vermutlich nicht unangebracht ist. Lassen Sie mich Sie kurz erinnern, wo diese Verzweiflung herkommt. Die kommt zunächst einmal daher, dass die Preise für wissensintensive Routinetätigkeiten fallen. Für Routinetätigkeiten einfacher Art sind sie schon sehr früh gefallen. Was wir jetzt erleben, ist, dass auch bei Routinetätigkeiten, wo viel Know-how drinsteckt, aber das gleiche Know-how immer wieder zur Anwendung kommt, die Preise dramatisch verfallen. Und das liegt einerseits daran, dass es eine internationale Arbeitsteilung gibt und andererseits Automation. Martin Heller hat gesagt, dass ich eine Affinität zu Kanada habe, weil ich dort längere Zeit gelebt habe. Lassen Sie mich daher das kurz illustrieren, ein Beispiel eines kanadischen Steuerberaters. Also in meiner Generation war also ein Beruf wie Steuerberater oder Arzt, das war die Profession, wo die Eltern dann glücklich waren, weil da waren die Kinder sozusagen, dann haben sie ihre Sache gut gemacht. Wenn man in so einen wissensintensiven Bereich geht, war klar, für die Kinder ist gesorgt. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so, weil wenn man an eine Steuerberatungskanzlei denkt, gibt es natürlich sehr knifflige Aufgaben, wo kreative Lösungen gefragt sind. Es gibt aber auch jede Menge Routinetätigkeit. Und was wir jetzt sehen, ist, dass das getrennt wird. Dass Organisation so eingreift, dass man die Routinetätigkeit von der Nicht-Routinetätigkeit trennt. Und am Beispiel des kanadischen Steuerberaters heißt das, dass die großen Kanzleien ihre Zweigstellen in Indien haben und die Routinetätigkeit dorthin auslagern, wo hochqualifizierte junge Leute sind, die für ein Drittel bis die Hälfte der westlichen Gehälter sich sehr freuen und engagiert dort zugange sind. Das heißt, es gibt eine internationale Arbeitsteilung, die auf Routinetätigkeiten Preisdruck ausübt. Und wenn wir beim kanadischen Steuerberater bleiben, ist die eigentliche Konkurrenz nicht der billige Kollege oder die billige Kollegin in Indien, sondern eine kleine CD. Die kriegen sie für 30 kanadische Dollar im Supermarkt und die macht für 80% der Kanadierinnen und Kanadier die Steuererklärung. Die 20%, die es nicht kann, das sind die Nicht-Routine-Fälle, dort braucht es jetzt Expertise. Aber die Masse der Routinetätigkeit fällt weg oder wird jedenfalls sehr viel billiger erzeugt. Das heißt, damit lässt sich immer weniger verdienen und dadurch entsteht ein Druck in Richtung immer mehr Innovation, weil die Zeiten, mit denen man bestehende Konzepte wiederverkaufen kann, diese Zeit wird immer kürzer. Also diese zeitlich befristeten Quasi-Monopole, wo man gut verdient, weil es die anderen noch nicht haben, die werden immer kürzer. Der zweite Punkt, warum Innovation so ein Thema ist, ist, weil sich auch noch verschiebt, was der eigentliche Inhalt von wirtschaftlichen Transaktionen ist. Es ist nämlich, war ursprünglich mal das physische Produkt, dann haben wir diesen Wechsel gesehen in Richtung Dienstleistungen, Prozesse. Damals war das für manche Beobachter durchaus nicht klar, dass das Substanz hat. Aber hat man sich Sorge gemacht, kann eine Wirtschaft von Dienstleistungen leben? Es muss doch etwas Materielles sein, das wirklich Wert hat. Heute haben wir uns daran gewöhnt, dass man mit Dienstleistungen natürlich absolut Wert schaffen kann und dass eine Wirtschaft, die primär auf Dienstleistung basiert, etwas durchaus realwirtschaftlich Stabiles ist. Was wir jetzt sehen, ist, dass sich noch einmal die Aufmerksamkeit verschiebt von äußeren Produkten und Prozessen auf innere Erfahrung. Was heißt das? Ganz praktisch, viele Produkte lassen sich in der Grundfunktion ja nicht mehr unterscheiden. Wenn Sie heute ein Auto kaufen und Sie haben sich kaufen wollen und Sie haben sich auf die Preisklasse festgelegt, dann finden Sie kaum irgendwelche rationalen Kriterien, welches Auto besser ist. In dem Moment, wo Sie natürlich Probe fahren, schaut das anders aus. Dann haben Sie ein Gefühl, wie das Ding auf der Straße liegt, wie es riecht, wie man drinnen sitzt, ob man sich wohlfühlt. Das heißt, da gibt es eine Menge von Informationen. Zum Teil ist das eine sehr gute Möglichkeit, auch über technische Dinge, die sonst schwer zu erfassen wären, was zu erfahren, wenn man merkt sofort, wie es bremst, wie es beschleunigt und so weiter. Auf der anderen Seite wird das natürlich auch bewusst ingeniert. Also das heißt, Sie können halt kein Auto mehr fahren ohne Musik drinnen, weil das Probefahren so eine wichtige und kaufentscheidende Erfahrung ist. Und das können Sie bei ganz vielen Produkten sehen, dass die Grundfunktion die Produkte nicht mehr unterscheidet. Sie haben wahrscheinlich alle ein Handy mitgebracht und wenn es ums Telefonieren geht, sind die alle gleich gut. Und dann kommt aber das Feeling, das, was mir die persönliche Erfahrung ist, vielleicht auch das Markenbewusstsein, dass ich mich besser fühle. Alles, was dann das subjektive Empfinden rund um die Grundfunktion macht. Und das wird zunehmend wichtiger. Ein anderer Aspekt, der da auch noch reinspielt, ist, dass die Grundfunktionen insgesamt in den westlichen Ländern weniger an Bedeutung haben, weil es uns sehr gut geht. Also wir sind ja nach internationalen Standards unermesslich reich. Die Zahl, die mir da immer dazu illustrierend im Kopf hängen geblieben ist, ist der Umsatz der amerikanischen Self-Storage-Industrie. Also Self-Storage ist bei uns ja eher unbekannt, nachdem wir so bauen, dass im Keller und am Dachboden so viel Platz ist. In Amerika ist die Bauweise ein bisschen anders und das führt dazu, dass private Haushalte sich Lagerraum anmieten und dort die Dinge aufbewahren, die man halt eigentlich nicht mehr braucht oder sowas wie saisonales Sportgerät. Das heißt, alle die Dinge, die man nicht wirklich braucht, kann man auslagern und das ermöglicht den Statistikern, so ein Stück weit abzuschätzen, wie viele Dinge, die eigentlich niemand braucht oder die man nicht wirklich braucht, werden denn so gelagert. Und der Umsatz der Self-Storage-Industrie liegt bei 17 Milliarden Dollar. Das ist mehr als ganz Hollywood erwirtschaftet. Also das heißt, es geht uns nach allen globalen Standards extrem gut und das verschiebt natürlich die Kaufentscheidung nicht dorthin, was brauche ich noch, sondern was möchte ich haben, obwohl ich es eigentlich nicht wirklich brauche. Die Situation werden Sie jetzt wahrscheinlich vor Weihnachten alle gut kennen. Wie macht man ein sinnvolles Geschenk für jemand, der schon alles hat? Das ist die Situation, die in den westlichen Ländern praktisch der gesamte Konsumgütermarkt vor sich hat. Und das verschiebt natürlich noch einmal das Interesse in Bezug auf Kreativität. Wenn Sie überlegen, wer ist denn genau in dieser Situation, nichts anderes verkaufen zu können als subjektive Erfahrung, dann ist das die Kunst. Wenn Sie heute in einen Film gehen und Sie kommen wieder raus, hat sich rein materiell sehr wenig getan, aber Sie haben vielleicht eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Das heißt, genau diese Konstellation, einen enormen Druck auf Innovationsraten und andererseits immer weniger Grundfunktionen und immer mehr subjektive Erfahrung als Wirtschaftsgut, das erhöht immens den Druck auf Kreativität. Das hat dazu geführt, dass sich Wirtschaft heute in einem nie dagewesenen Ausmaß Kopfzerbrechen macht, wie kriegen wir Kreativität in die Wirtschaft rein, weil eben die klassischen Routineprozesse, davon haben wir im 20. Jahrhundert so gut gelebt, nicht mehr in der Weise funktionieren. Also wenn Sie so wollen, kann man das zusammenfassen als einen Übergang von einer Wissensgesellschaft in eine Konzeptivgesellschaft. Also was jetzt zählt, ist nicht mehr Wissen zu haben, sondern Wissen flexibel zusammenzustellen, anzupassen oder auch Neues zu generieren. Und jetzt gibt es einen interessanten Effekt in dieser Konzeptivgesellschaft, nämlich dass der Ort an Bedeutung gewinnt. Und das bringt uns jetzt dann zu diesen Regionalentwicklungsfragen. Zunächst hat man ja erwartet, dass mit dem Internet der Raum homogenisiert wird. Internationale Arbeitsteilung bei den Routineprozessen spielt ja genau auch diese Stückerl. Die Dinge kommen von weit her, spielt keine Rolle. Interessanterweise ist aber dort, wo Konzeptivleistung ist und wo Kreativleistung ist, ist der Raum nach wie vor, wenn nicht sogar mehr denn je, relevant. Ideen entstehen dort, wo Leute mit hohen Kompetenzen, aber unterschiedlichen Hintergründen zusammentreffen. Das heißt, es gibt jetzt Orte, die Kreativität erzeugen und die für Kreativität stehen. Und diese Orte sind sehr wenige. In den USA haben sie beinahe die Hälfte aller Patente, also ich glaube, es sind 45% oder 47%, nageln Sie mich jetzt nicht bitte auf die Zahl fest, aber nahezu die Hälfte aller Patente wird in 4 Städten erforscht. Das ist New York, Boston an der East Coast und Los Angeles und San Francisco an der West Coast. Also dort, wo sie die großen Universitäten haben, in nur 4 Städten findet die Hälfte aller Patententwicklungen statt. Und ich bleibe gleich bei dem Thema Stadt. Nicht mehr als 4% aller US-Patente werden außerhalb von großen Städten erforscht. Das heißt, es gibt einen enormen Konzentrationsprozess. Die Städte wachsen, das wissen wir schon von der Bevölkerungsentwicklung. Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung lebt jetzt bereits in Städten oder mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Aber insbesondere das Know-how, die Know-how-Träger, die Schlüsselarbeitskräfte, die Kreativen ziehen sich in Ballungsräumen zusammen. Und das hat ungeheure Auswirkungen auf Stadtentwicklung, auch auf die Stadtentwicklung von Linz. Was passiert ist, ist nämlich Folgendes, da kommt jetzt wieder die Wirtschaft rein, es hat so etwas wie eine Schubumkehr gegeben. Wir waren gewohnt, dass Arbeitskräfte dorthin gehen, wo die Arbeitsplätze sind. Das heißt, eine Firma hat nach vielen Kriterien ihren Standort bestimmt, aber wenig nach den Arbeitsplätzen, nach den Arbeitskräften, die kamen meistens. Das hat sich mittlerweile umgedreht und auch in Wirtschaften wie den USA umgedreht, wo sehr viel mehr Mobilität da ist. Firmen gehen heute verstärkt dorthin, wo die Schlüsselarbeitskräfte sind. Und jetzt stellt sich die Frage, wo sind die Schlüsselarbeitskräfte, wo gehen die hin? Und dort passiert genau dieses altbiblische, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird das auch noch genommen. Weil wo gehen kreative Leute hin? Dort, wo andere kreative Leute sind. Warum? Weil man ja am Ball bleiben muss, im Spiel bleiben muss. Wo kann ich mich weiterentwickeln? Wo kann ich was lernen? Wenn ich schon gut bin, dann nur von Leuten, die eben auch so gut sind oder besser sind. Das heißt, es gibt so etwas wie einen, die Ökonomie nennt das einen Winner-Take-It-All-Wettbewerb. Es konzentriert sich, die Metropolen saugen die Schlüsselarbeitskräfte an, und es bleibt eigentlich außerhalb der Metropolen ganz wenig übrig. Ich komme gleich auf das ganz Wenige, weil das ist aus Linzer Sicht hochinteressant. Nur um ein Beispiel zu geben für die Dramatik, in der das diskutiert wird. Im letzten Jahr hat ein konservativer britischer Think Tank empfohlen, die mittelenglischen Städte zu schließen. Also den Leuten dort zu sagen, die Tories haben dann schnell zurückgerudert, weil das in Vorwahlzeiten nicht besonders populär ist. Aber die interne Diskussion ist so gelaufen, dass empfohlen wurde, in den mittelenglischen Städten bekannt zu geben, dass es ohnehin keine Chance gibt, das zu revitalisieren. Also ganz im betriebswirtschaftlichen Sinn eine Werksschließung. Es ist ein unrentables Werk. Und man soll lieber Wohnraum im Süden schaffen, weil dort ist die Dynamik hoch und man soll so ehrlich sein und den Leuten zu sagen, wenn sie eine Zukunft haben wollen, sollen sie nach Südengland gehen, in Mittelengland wird sich nichts mehr tun. Ob da immer so heiß gegessen wird wie gekocht, ist eine andere Frage. Aber nur um zu zeigen, in welcher Art von Diskussion wir uns hier befinden. Und diese Diskussion, die ist auch jetzt für Österreich relevant und insbesondere für Linz relevant, im Zuge dieses Konzentrationsprozesses, wo sich alles auf den Sieger hinzuspitzt, gibt es sowas wie die Second Cities. Und dieses Second City-Konzept ist für eine Stadt wie Linz hochinteressant. Und zwar ist Folgendes, wenn Sie an den Sport beispielsweise denken, dann geht alles natürlich auf den Sieger. Das ist ein klassischer Win-and-Take-it-all-Wettbewerb. Wenn Sie den vierten gesponsert haben, dann waren Ihre Ausgaben umsonst, weil der kommt in der Presse nicht mehr vor. Am besten sponsern Sie also den Sieger. Aber für die Nummer 2 und die Nummer 3 gibt es schon eine Aufmerksamkeit. Und sei es nur, weil man sehen will, wer hat gerade nicht gewonnen. Ja? Das heißt, der Winner-Take-It-All-Wettbewerb stimmt nicht ganz. Weil in dieser Fokussierung auf den Sieger braucht es immer noch die Frage, wer ist Zweiter, wer ist Dritter. Und das, dahinter wird es dann sehr, sehr eng. Und eine ganz ähnliche Dynamik haben wir bei den Städten. Es gibt die großen Metropolen, aber hinter den Metropolen haben wir dann die Second Cities. Das ist Hamburg hinter Berlin, das ist Barcelona hinter Madrid. Und die haben noch viel Aufmerksamkeit, weil sie noch eine eigene Dynamik zustande bringen und manche Leute ja auch wirklich nicht nur die große Metropole wollen, sondern sagen, etwas kleiner ist mir lieber, aber ich will schon eine wirklich gute Bedingung. Das heißt, die Frage, wenn es jetzt um Standortentwicklung geht, ist, und jetzt fokussiere ich es auf Linz, muss Linz sowas wie eine Second City werden? Und wenn dem so ist, dann ist die Frage jetzt, welche Rolle kann da Kreativität und der kreativ-kulturelle Sektor dabei spielen? Ja? Also wenn ich zusammenfasse, es ist klar, warum es in der Wirtschaft das Thema Kreativität brisant geworden ist. Warum Stadtentwicklung brisant geworden ist, ist auch klar durch diese Konzentration. Jetzt ist die Frage, welche Möglichkeiten oder was bräuchte es, damit eine Stadt wie Linz zumindest im Rennen bleiben kann, um die Second City und damit um eine attraktive Entwicklung. Dass es den Second City-Effekt gibt, da gibt es relativ wenig Zweifel, da sehen Sie die Binnenwanderung. Oberösterreich verliert jedes Jahr etwa 1600 Leute an Wien. Daran werden wir auch mittelfristig wenig ändern können. Interessanterweise verlieren wir aber auch etwa 300 Leute an Graz. Das heißt, es ist keine Frage, wer zurzeit die Second City ist, das ist Graz. Und wir werden dann gleich noch drauf kommen, aber Graz liegt eben nicht wirtschaftlich vorne, sondern im kulturell-kreativen Bereich. In den Wirtschaftsindikatoren liegt Linz, ich würde sagen, noch vorne. Im kulturell-kreativen Bereich liegt Graz vorne. Was man sieht, Salzburg, obwohl sozusagen für die Welt eine Kulturstadt, ist das ein sehr enges Segment. Das, was junge Menschen als kreativ empfinden, finden sie eher in Linz als in Salzburg. Das heißt, Salzburg und Rest Oberösterreich-Wanderung hebt sich in eher auf. Das sind natürlich die Netto-Salden, also Zuwanderung minus Abwanderung. Was besonders interessant ist oder auch besonders bedauerlich ist, dass es sich ausschließlich oder nahezu ausschließlich um junge Leute handelt. Hat viel mit den Universitäten zu tun. Die Klasse hier, die Linke heißt 15 bis 19, de facto sind die Personen aber, beginnt mit 18. Also nahezu alle, die abwandern, wandern zwischen 18 und 30 ab. Das heißt, da geht uns als Linz eine Menge gute Ideen, Lebensenergie, Lebensfreude verloren durch diese Second City Dynamik. Außer Linz gelingt es hier im Rennen zu bleiben um diese Second City. Und wenn jetzt die Frage ist, Kreativität, welche Rolle kann Kreativität in so einem Standortwettbewerb spielen, dann ist die Frage, welche Kreativität meinen wir denn? Das ist jetzt ein kurzer Überblick über diesen kulturell-kreativen Sektor, da sehen Sie, im Zentrum stehen die Kunstschaffenden und dann haben Sie auf der einen Seite die kulturindustrielle Produktion, das wären Schallplatten, Bücher, also überall, wo Kulturgüter industriell vervielfältigt und produziert werden. Auf Auf der anderen Seite haben Sie kunsterzeugende Leistungen. Denken Sie etwa an ein Theater, an einem Theater, das ist ein Riesenbetrieb, das sind eben nicht nur Schauspieler und Regisseure, sondern Sie wissen, wie viele Personen da noch mitarbeiten, damit ein Theater wirklich funktioniert, die eigentlich nicht im engeren Sinn jetzt mit der Kunstproduktion identifiziert werden. Und drüber ist der gesamte Bereich Kreativwirtschaft. Also das ist dieser kulturell-kreative Sektor. Die angrenzenden Bereiche sind Technologie, Soziales und Bildung. Und von diesem Bereich nimmt man an, dass er eine Schlüsselfunktion hat für diese wirtschaftliche bzw. regionale Entwicklung. Was ist das? Das ist das Beispiel für Innovation, das Sie schon alle nicht mehr sehen können, weil es schon so oft auf- und abdekliniert worden ist. Ich bitte Sie trotzdem noch einmal hinzuschauen, weil der iPod interessant ist in Bezug auf die Arten von Innovation, die drinnen stecken. Der iPod ist ja nicht nur dieses nett designte Ding, das wir in der Hand haben, sondern er ist zunächst einmal ein Geschäftsmodell. Das erste Mal können Konsumentinnen und Konsumenten einzelne Lieder kaufen, die sie hören wollen und müssen nicht mindestens doppelt so viel kaufen, das sie nicht hören wollen. Also bei der Single haben wir wenigstens nur 100% zusätzlich kaufen müssen. Bei der LP waren es unter Umständen, vielleicht wollten wir nur ein Lied hören und mussten aber eine LP mit 10, 12 oder noch mehr Liedern kaufen. Also zunächst einmal haben wir es also mit einer ökonomischen Innovation zu tun. Dann haben wir eine neue Vertriebsform, also wir müssen nicht mehr ins Geschäft gehen, sondern das Geschäft kommt via iTunes Store zu uns. Dann haben wir eine extrem coole und einfache Form, unsere Musikbibliothek zu organisieren. Wir können sie auf einer kleinen Hardware überall mit hinnehmen, was auch praktische Vorteile dahingehend hat, dass es nicht mehr kaputt geht. Also die CDs waren ja sehr anfällig, man hat sie leicht zerkratzt. Mit dem iPod trage ich ja nur mehr Kopien herum, die ich jederzeit wieder ersetzen kann. Und dann habe ich das eigentlich coole Interface-Design, das uns sofort dabei einfällt, wenn wir an den iPod denken. Und dann ist dahinter eine enorme Werbekampagne gestanden, die wir hier eigentlich nicht mitgekriegt haben, aber in Nordamerika waren ganze Häuser verrunden, U-Bahn-Stationen, nur mit diesen und ähnlichen Plakaten beklebt, wo man noch gar nicht gewusst hat, was das Ding überhaupt sein soll. Also es war eine der coolsten Werbekampagnen, die man je gesehen hat. Und alles das zusammen hat diesen Lifestyle-Faktor erzeugt. Warum ist das für uns interessant? Das ist für uns insofern interessant, als es sagt, dass Innovation heute oder dass industrielle Kreativität etwas Disziplinenübergreifendes ist. Das heißt, es muss ökonomische Kreativität haben, es muss technische haben und es muss ästhetisch-emotionale, also diese Erfahrungsqualität haben. Wenn man jetzt an die Region Oberösterreich denkt, dann ist uns gleich klar, wo wir gut sind. Ökonomisch und technisch sind wir gut, aber bei dieser ästhetisch-emotionalen, die genau aus dem kulturell-kreativen Sektor kommt, da ist noch viel Nachholbedarf. Dass wir die technische Universität ausbauen müssen, daran gibt es keinen Zweifel. Aber wo die kulturell-kreativen Innovationen herkommen, da sind wir noch viel mehr in den Startlöchern. Also da ist Wien oder auch eben die Steiermark in den Entwicklungsinitiativen sicher schon weiter. In unserer Studie rund um die Tabakfabrik haben wir diese Situation mit dem Schwerpunkt auf Technik und Ökonomie recht hautnah mitverfolgen können. Und was Sie da sehen, ist ein Vorschlag eines amerikanischen Soziologen, der sagt, wir haben in der Moderne drei Subkulturen. Die klassischen Moderns, das sind die, die die Moderne, so wie wir sie kennen, also technikorientiert, materielle Werte, Wohlstand, die diese Moderne fortsetzen wollen. Die Traditionals, das sind die, die sich gegen diese Moderne wenden. In Amerika ist es so, dass das dann häufig heißt, man verklärt kleinstädtische Idyllen. So, bevor die Moderne kam, hatten die Menschen noch bessere Beziehungen zueinander, die Gemeinschaft war intakt, die Religion war intakt. Man verklärt ein Bild einer heilen Welt, das es historisch nie gegeben hat, aber sozusagen rückblickend manchen attraktiv erscheint und vor allem jenen attraktiv erscheint, die von der Moderne vergessen werden. Also wenn die Moderne sie links liegen lässt, weil sie beispielsweise nicht genug Bildung haben, um hier mithalten zu können, dann ist das eine mögliche Vision. Und wir haben das auch in Österreich, wenn Sie an die verschiedenen Fundamentalismen, einschließlich der Nationalen, denken, die haben genau einen solchen Appeal für jene Gruppen, die fürchten müssen, von der Moderne vergessen zu werden. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, und das, die nennt Array die Cultural Creatives. Und diese Cultural Creatives, das sind Leute, die zwar grundsätzlich die Moderne mögen und anerkennen, die aber auch ihr kritisch gegenüberstehen. Die sagen, ja, die Moderne ist gut, aber wir müssen auch aus der Tradition wieder was hereinbringen. Ein Beispiel wäre dann ein Krankenhaus, das zwar klassische Schulmedizin macht, aber dann einen chinesischen Professor dazusetzt, weil aus dieser traditionellen chinesischen Medizin was zu gewinnen ist, komplementär, und man versucht sozusagen die alten Traditionen und das Neue zu verbinden. Für einen klassisch Modernen ist die chinesische Medizin Humbug. Das Interessante, das wir gefunden haben, ist, dass diese drei Kulturen in Linz durchaus und in Oberösterreich durchaus existieren. Die Moderns haben ein starkes materialistisches Weltbild. Es geht um Karriere, es geht um Geld, es geht um Technologien. Da kommt die kulturelle Kreativität relativ wenig vor. Dann haben wir eine zunehmende Gruppe, die von der Moderne vergessen wird, oft mit migrantischem Hintergrund. Da kommen dann Idealisierungen, wie schön es vor der Moderne war, und diverse Fundamentalismen stehen dann zur Diskussion. Und dann gibt es den kreativwirtschaftlichen Bereich, wo wir sehr viele Leute gefunden haben, die diesen Cultural Creatives anhängen, die zwar grundsätzlich eine moderne Orientierung haben, aber die zum Beispiel nicht nur Karriere wollen, sondern Autonomie, Selbstbestimmung, dieses schöne Balancieren zwischen Einlassen auf das System, aber eine kritische Distanz haben, Technologie ja, aber kein zu technokratisches Weltverständnis. Und das sind die Leute, die insbesondere im kreativwirtschaftlichen Bereich sind. Ich zeige Ihnen zwei Beispiele. Das ist der Herbert Z., der ist 39 Jahre alt, ein Oberösterreicher, hat ein Technikstudium, arbeitet als Führungskraft in einem großen Linzer Industriebetrieb, kann gut Deutsch und Englisch, in der Freizeit beschäftigt er sich mit seiner Familie, Sport, macht gern internationale Managementfortbildungen. Was schätzt er an Linz? Die guten Verdienstmöglichkeiten, kurze Wege, öffentliche Infrastruktur, die Ars Electronica gefällt ihm. Und was wünscht er sich? Mehr Entspannung und Freizeit, mehr Lokale, eine bessere Beiserszene hätte er gern, gehobenes Publikum dort und Freizeitaktivitäten und Kulturangebot mit Technikbezug. Anderes Beispiel, die Tanja C., die ist 24, ist in Ljubljana geboren, studiert, hat dort Werbung studiert, hat ein Austauschsemester in Barcelona gemacht, eine Zusatzausbildung in London, kann Slowenisch, Deutsch, Englisch, Spanisch und arbeitet in einer kleinen, aber international tätigen Werbeagentur am Stadtrand, hat bereits einen renommierten Preis für ihren Arbeitgeber gewonnen. In der Freizeit kocht sie mit Freunden, die Wochenenden verbringt sie entweder mit Wandern auf Musikfestivals, Malen, Schreiben oder sie fliegt in Städte, die relativ günstig erreichbar sind. Was schätzt sie an Linz? Sie mag das Arbeitsklima, die Internationalität der Firma, dort verbringt sie sehr viel Zeit, die Sicherheit, die Überschaubarkeit der Stadt und die Ars Electronica. Was wünscht sie sich? Eine lebendigere Lokalszene, eine mehr heterogene Lebensformen, also für sie ist es hier relativ homogen, und sie hat Interesse an Fortbildungsmöglichkeiten. Wenn Sie das jetzt anschauen und vergleichen, dann haben Sie auf der einen Seite relativ klar die technisch moderne Orientierung, eine Cultural Creative. Aber wenn Sie genauer schauen, dann sehen Sie auch, dass es eigentlich viele Verbindungen gibt. Die treffen sich auf der Ars Electronica, sie haben beide ein Interesse an einer Internationalität, die aus Linz noch machbar ist. Sie würden sich beide mehr Lokalszene wünschen. Da Das heißt, unser Eindruck war, wir haben zwar diese Subkulturen in Linz, aber es gäbe eigentlich eine interessante Möglichkeit, die Cultural Creatives und die Moderns mehr miteinander in Kontakt zu bringen. Wir haben relativ technikaffine Cultural Creatives und auf der anderen Seite relativ aufgeschlossene Moderns. Das heißt, da gäbe es Möglichkeiten, mehr Cultural Creatives einzubeziehen, ohne gleichzeitig den Moderns die Basis zu nehmen, diesen Standort weiter zu treiben. Das bringt uns jetzt nochmal auf die Frage, was kann Linz tun, um sich als Second City zu positionieren? Die Antwort ist klar, Linz muss ein Ort der Bildung und der Kreativität werden. Und das heißt auch, die Kreativwirtschaft zu stärken. Wir haben wenig Fördersysteme derzeit für den kulturell-kreativen Bereich. Da sind andere Städte und gerade die interessanten, nämlich Wien und Graz, voraus. Und es ist auch eine kulturelle Frage. Linz 09 hat hier sicher einiges bewirkt, aber es kann nicht mehr als ein Anstoß sein. Das heißt, die Vermutung ist, dass wenn Linz in diesem Rennen um die Second City bleiben will, dann ist der kreativ-kulturelle Bereich ein Schlüssel und wir würden eigentlich hier eine massive Entwicklung und einen Entwicklungsschub brauchen. Ich habe vorhin erwähnt, wenn es im Städtevergleich geht, bei aller Problematik von Städterankings, bei den wirtschaftlichen Indikatoren liegt Linz extrem gut, bei den kulturellen ist Nachholbedarf. Und das bringt mich auf die abschließende Bemerkung, dass die Tabakfabrik eben genau hier ein Anknüpfungspunkt wäre, einen Ort zu schaffen, an dem verschiedene Aktivitäten des kulturell-kreativen Sektors zueinander finden. Und über diese Entwicklung der Tabakfabrik wäre sicherlich ein Beitrag zu leisten in Richtung der Entwicklung des kulturell-kreativen Sektors in Linz. Ich glaube, man kann sagen, dass sich die Stadt eine Jahrhundertchance gesichert hat mit dem Erwerb der Tabakfabrik. Und jetzt ist die Frage, wird es gelingen, diese Chance auch zu nutzen? Das würde ich sagen, ist noch völlig offen. Vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion.
Gut, wir haben wie gewohnt zwei Mikrofone zur Verfügung hinten. Bitte melden Sie sich. Ich darf vielleicht eine oder zwei Fragen vorwegnehmen, die mich besonders interessieren, auch im Hinblick auf dann letztlich den Fokus der Tabakfabrik, den wir meine ich jetzt seitens Linz 09 in den internen Diskussionen, wo es auch darum ging, ob die Stadt sich hier engagiert, immer sehr in den Vordergrund gespielt haben, weil letztlich dieser Ort ein unglaubliches Geschenk ist durch seine moderne Konnotation, die man zwangsläufig weiterführen muss im Sinne von Creative, von Kreativität und aber auch, weil es ein Ort ist, der eine Einzigartigkeit hat. Aber wenn ich nochmal zurückgehe und nach dem frage, diese drei Gruppierungen, dann hat sich eine ganz kleine theoretische Frage aufgetan, warum sprichst du nirgendwo von Postmoderne? Ist das etwas, was ersetzt wird durch diesen Begriff der kulturellen Kreativität? Ja. Weil faktisch hieß der mal so, ja. Und hat eigentlich genau die Merkmale, wenn man ihn nicht architektonisch versteht, die Merkmale aufgewiesen. Und die zweite Frage wäre, wie würdest du, wir wiederum vor allem Uli Fuchs und ich, Österreich und Linz kennengelernt als einen Ort, in dem die Politik eine große Bedeutung hat, wenn es um die Steuerung solcher Prozesse geht, Tabakfabrik jetzt wiederum, da ist die Wirtschaft irgendwo im Hintergrund, aber nicht steuernd oder gar leitend zur Stelle. Wie würdest du die Politikerinnen und Politiker, die du kennst, aufteilen auf die drei Gruppen? Das liegt in seiner Wahl.
Nein, ich würde. Also zunächst mal, die theoretische Frage ist leicht. Da kann ich dir nur recht geben. Ich denke, dass der Begriff Postmoderne, der ist schon beinahe so verschlissen wie der Begriff Kreativität und deshalb hat der Ray ihn nicht benutzt. Weil eigentlich geht es hier um die Moderne, die Traditionals sind die Antimoderne und die Cultural Creatives sind eben der Versuch, das Alte im Neuen zu finden und das wäre mit einem sauberen theoretischen Verständnis sicherlich die Postmoderne. Was die Politik anlangt, muss ich sagen, Einzelpersonen will ich nicht zuordnen, aber einen Überhang an Moderne haben wir ganz sicher. Und da möchte, also ich möchte aber insofern widersprechen, als das nur ein Thema der Politik ist. Ich glaube, das ist ein Thema von Oberösterreich, das hat die Wirtschaft auch. Also was beschäftigt denn die Industrie? Die Industrie beschäftigt Physik und Markt. Und das ist ein zutiefst materielles Weltbild. Es beschäftigt, ein ordentlicher Industriebetrieb ist mit den Gesetzen des Marktes beschäftigt und mit den Gesetzen der Physik, mit Technologien. Neuerdings beginnt man die Marktgesetze, oder hat, ich glaube, vielleicht trennt man sich gerade damit davon, aber in letzter Zeit hat man Marktgesetze sehr stark in Analogie zu physikalischen Gesetzen gedacht, was nicht korrekt ist, aber was es einfacher macht. Das heißt, die Industrie hat schon ein ganz materielles Weltbild und das wird natürlich gespiegelt von einer Sozialdemokratie, die im historischen Materialismus verankert ist. Das heißt, es ist spiegelbildlich. Die Arbeiterbewegung und die industrielle Bewegung widerspiegeln einander und ich glaube, das ist eine der ganz großen Herausforderungen für Linz, dieses materialistische, klassisch-moderne Weltbild weiterzuentwickeln, weil sonst wird es uns nicht gelingen, am Ball zu bleiben. Also so wenig ich diese Wettbewerbsrhetorik eigentlich mag, aber in dem Fall, glaube ich, ist sie angebracht. Ich glaube, es wird uns nicht gelingen, ein Industriestandort zu bleiben, wenn wir nicht über das klassisch-industrielle Denken hinauskommen. Und das betrifft, würde ich sagen, die Entscheidungsträger auf beiden Seiten. Also meine Erfahrung ist, ich gebe dir recht bei der Politik, ich erlebe es in der Wirtschaft nicht viel anders.
Gibt es vielleicht noch eine letzte Frage? Wenn du sagst, die Ästhetisierung ist ja eigentlich das Problem oder die Ästhetik jetzt in diesen drei Feldern, die du aufgezeigt hast.
Ja.
Das ist auch eine Erfahrung, die man auf Schritt und Tritt machen kann in der Stadt. Also es gibt kaum ein gewachsenes Bewusstsein, eine Selbstverständlichkeit des Ästhetischen. Das äußert sich in vielen, vielen Momenten im Umgang mit Kreativen, in der schnellen Zufriedenheit mit jedwelcher Art von Ästhetik. Der Weihnachtsmarkt ist ein holzgewordenes Beispiel dafür, wo eigentlich, sobald es funkelt, ist eigentlich egal, wie es gedacht und geformt ist. Es wirkt und Wirkung ist offenbar gleich Ästhetik. Oder an vielen anderen Orten. Gibt es für dich Gründe dafür, warum das so ist? Und wenn du jetzt sagst, es wäre eine Möglichkeit oder mehr noch, es ist eine Notwendigkeit, auch für den Industriestandort hier nachzuholen, dann ist ja das im Grunde ein Programm, das eine enorme Dimension hat und das etwas voraussetzt, was wenn ich jetzt wieder 09 sage, was in unserem Diskurs über Identität der Stadt immer eine entscheidende Rolle gespielt hat, es setzt voraus, dass das Problem erkannt wird. Ich meine, das Problem wird nicht erkannt. Weder, da gebe ich dir recht, bei den Wirtschaftsleuten, außer wo es um ihren eigenen Produktebereich geht, weil sonst wären sie nicht erfolgreich, aber nicht aufs Ganze und schon gar nicht bei der Politik, weil sonst hätten wir eine andere Art von Diskussion und auch eine andere Art von Reaktion zum Beispiel auf das Kulturhauptstadtjahr bei der entsprechenden politischen Klasse. Und wenn aber das Problem nicht erkannt wird, ich habe zufällig heute Morgen mit dem Bürgermeister über Graz diskutiert, ich glaube, ihm ist nicht klar zu machen, dass Graz kulturell gesehen vorne ist. Das versteht er nicht. Er weiß nicht weshalb, warum, woran sich das bemisst. Für ihn ist ganz klar, die Second City ist Linz und die Kulturhauptstadt und das Kulturhauptstadtjahr hat das einmal mehr gezeigt. Aber wie ließe sich denn ohne diese Teil, oder wie ließe sich bei dieser Teilblindheit so etwas in Gang setzen, oder wie ließe sich diese Teilblindheit denn in Sehen der eigenen Schwäche, in das Erkennen der eigenen Schwäche verwandeln?
Also es sind jetzt zwei Fragen. Zuerst nach den Ursachen und dann die Frage
nach der Behebung.
Gibt es eine Einsicht und können wir es beheben? Ich fange mal mit den Ursachen an, weil ich glaube, die machen schon mit historischen Ursachen an, die machen die Problematik schon relativ transparent. Linz war 1934, hat 110.000 Einwohner gehabt, Graz 207.000. Ja, dann kam eine immense, auch immens autoritäre Intervention, die hier die chemische und die Stahlindustrie etabliert hat. Und Linz, wie wir es heute kennen, ist natürlich das Produkt einer Intervention eines Diktators mit allen Vor- und Nachteilen. Was sich daraus aber ergibt, ist, dadurch, dass es nicht historisch gewachsen ist, haben wir Schwierigkeiten, bestimmte kulturelle Bereiche zu entwickeln. Ich sage zwei Beispiele dafür, was macht es schwierig. Erstens, Linz ist eine Pendlerstadt und ich muss gestehen, mir ist erst das volle Ausmaß im Zuge der Tabakfabrik-Studie klar geworden. Es pendeln 90.000 Personen netto ein. Also etwa 117.000 pendeln aus. Das schwankt immer ein bisschen, aber 90.000 Leute. Bei 180.000 Einwohnern, ja, muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, das arbeitende Linz ist etwa um 50% größer als das Freizeit-Linz. Und Kultur hat aber natürlich schon auch was mit Zeit haben zu tun. Das heißt, der kulturelle Sektor, und da meine ich jetzt nicht nur die klassischen Kulturinstitutionen, sondern das beginnt schon bei den Lokalen. Für welche Lokale gibt es hier eine kritische Masse und welche Lokalkonzepte setzen sich nicht durch, nicht weil sie schlecht sind, sondern wenn ich halt in Wien eine Idee habe, die 1% der Bevölkerung gefällt, dann habe ich ein gutes Business. In Linz gehe ich damit bankrott. Das heißt nicht, dass die Linzer konservativer sind, aber sind die kritischen Zahlen nicht da. Und wir tendieren natürlich dazu, das arbeitende Linz mit dem kulturellen zu vergleichen. Und es fällt uns meist häufig nicht auf, dass das kulturelle um 50%, also um ein Drittel kleiner ist oder um 50%, also 90.000 Leute Differenz. Der zweite Punkt ist, dass Kultur schon auch was mit Bürgertum und Bildungsbürgertum zu tun hat. Und Linz hatte ja eben nur das Bürgertum für 110.000 Leute. Und was dazu gebaut wurde, war Arbeiterstadt. Und dann kam dazu, dass das Bürgertum in Linz gespalten war in ein nationales und in ein jüdisches. Und was das Nationale mit dem Jüdischen in der NS-Zeit gemacht hat, wissen Sie. Das heißt, das schon geringere Bürgertum wurde nochmal reduziert. Das heißt, es fehlen uns kulturaffine Gruppen. Das Bildungsbürgertum und die zweite, jetzt bin ich bei Graz, was allen Leuten in Graz auffällt, ist eine Studentenstadt. Jetzt haben wir das Thema in Linz, dass wir wesentlich weniger Studierende haben, 18.000 je nach Zählung, Graz hat 50.000 bis 60.000. Aber unser Hauptproblem ist, die Studierenden sind an der Peripherie. Jetzt haben wir aber die Beisel-Szene mehr im Zentrum. Hier entwickelt sie sich aber nicht, weil die Studierenden wichtig wären für eine Beisel-Szene. An der JKU draußen entsteht erst recht nichts, weil das bisschen, das man fortgeht, geht man dann hier fort. Das heißt, die Pendler, viele Studierende pendeln, die nicht pendeln, sitzen an der Peripherie. Das heißt, wir haben hier ein Stadtentwicklungsthema. Also ein Stück weit schon eine schwierige historische Situation, die man sich im Bewusstsein halten muss. Bei der Frage, gibt es eine Einsicht? Für mich ist die Frage, kommt die Einsicht schnell genug? Und das traue ich mir nicht zu beurteilen. Es gibt sicher eine Einsicht, weil, wie wir beauftragt wurden, die Tabakfabrikstudie zu machen, war der Auftrag, und sonst hätte ich die Studie auch nicht angenommen, kulturelle Nutzungsmöglichkeiten zu überlegen. Also es war die Stadtregierung, die von vornherein gesagt hat, können Sie anschauen, ob kulturelle Nutzungen möglich sind. Und nicht gesagt, was tun wir mit der Immobilie, sondern gesagt, gibt es kulturelle Nutzungen. Das heißt, ich glaube schon, dass es langsam einen Diskurs gibt rund um dieses Thema, auch Second City. Ich meine, die Zahlen sind ja eindeutig. Ich glaube schon, dass langsam hier ein Bewusstsein entsteht, ob es sich schnell genug umsetzt, weil natürlich schlafen andere Städte auch nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Frage ist, überlassen wir es nur der Politik? Das wäre ja die Art von österreichischer Mentalität, die nicht so gut ist. Ich meine, hier sitzen eine Menge interessierte Leute und jeder kann das wieder in die Welt tragen. Eigentlich sitzen wir ja hier, auch um ein Stück von diesem Bewusstsein zu entwickeln. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich in der Stadtregierung auch dazu ein Bewusstsein bildet. Aber die Frage ist, werden die Taten folgen? Werden die politischen Konstellationen eine entsprechende Entwicklung zulassen? Das traue ich mir nicht zu prophezeien.
Könnten Sie das Mikro nehmen, weil es wird aufgezeichnet, dann ist das einfach. Danke.
Du erwähnst in deiner Studie auch den großen Ausländeranteil in Linz. Ich glaube, ich erinnere mich, das sind ungefähr 20%. Da wäre es ja auch interessant, welche Möglichkeiten sich da im kulturellen Bereich auftun, diese Bevölkerungsgruppe einzubinden. Also sprich jetzt der Backfabrik oder sonstige Aktivitäten.
Also ich glaube, dass das noch viel zu wenig wirklich bekannt ist, dass Oberösterreich und Linz ein Riesenmigrationsthema hat. Und das Thema ist Bildung. Zunächst schaffen wir es, den Migrantinnen und Migranten jene Bildung anzubieten, die ihnen eine Chance geben, in der Moderne mit dabei zu sein. Wenn nicht, werden sie in diese Gruppe der Traditionals hineingedrängt. Und das wird große Probleme erzeugen. Und die zweite Geschichte ist natürlich, das wäre auch ein Potenzial für eine Menge kreativer Initiativen. Zum Teil gibt es das ja. Ich will jetzt nicht die Kunst da in die Sozialarbeitsrolle drängen, das kann man auch übertreiben. Aber grundsätzlich glaube ich, dass da Ansätze gibt und dass das noch stark ausgebaut werden müsste. Und die, jetzt bin ich nochmal bei der Stadtregierung, die Schaffung eines Integrationsressorts ist aus meiner Sicht das Positivste, was sich seit der letzten Wahl getan hat. Jetzt muss man noch sehen, was im Integrationsressort passiert. Aber dass es ein offizielles Ressort dafür gibt, dass einer der wichtigen Stadtpolitiker sich darüber getraut hat, das zu übernehmen, würde ich sagen, ist das Positivste, was sich aus der letzten Wahl ergeben hat. Ich glaube, dass es nicht nur darum geht, bei dieser Kreativwirtschaftsdebatte nur die Vorhut der Gesellschaft anzuschauen, sondern es braucht auch Initiativen für die Nachhut, für die Schwächeren, sonst zerreißt die Gesellschaft. Doris, trifft das deine Frage? Oder ist dir das zu allgemein? Hast du was Spezielleres noch im Kopf gehabt?
Spezieller kann der werden, wenn das Projekt wahrscheinlich wirklich auf den Tisch liegt. Also was beschiedet mir der Backfabrik in Stürgen. Was mir Linz auffällt, wenn diese Künstlerin macht immer wieder Ausstellungen, geht sehr viel auf Vernissagen. Der Kreis ist dermaßen klein, der da erscheint. Also ich glaube, da kann man sagen, es sind 100 Leute oder nicht einmal, immer dieselben.
Ja.
Also mich würde interessieren, oder ich bin auch immer am Ende sozusagen gescheitert. Also wie kann man Leute mobilisieren, also andere Leute ansprechen, dass einfach neues Publikum kommt, wenn sich der Kreis wirklich unheimlich klein wird. Und das ist dann auch die weitere Frage, also werden die Institutionen genützt in Linz? Das ist ja toll, wir haben jetzt das Land, das ist riesengroß. Manchmal erscheint es mir etwas überdimensioniert, zumindest architektonisch und nicht so bodenlos, obwohl es mir sehr gut gefällt und so weiter. Also ich glaube, wir haben eher das Problem, dass die bestehenden Institutionen, dass sie wirklich genützt werden von der Bevölkerung oder auch von Touristen etc. etc. Und wenn wir was Neues schaffen, dann kann man diese Frage nicht ausklammern. Also wie kann ich das Publikum neugierig genug machen, wie kann ich die Leute einbinden und so weiter. Das würde ich als sehr zentral empfinden.
Willst du noch antworten oder sonst war eine andere Wortmeldung? Komm gleich, aber zuerst. Danke.
Danke für den sehr informativen Vortrag. Wenn ich derzeit so auf Linz schaue, habe ich manchmal den Eindruck, die Stadt weiß nicht wirklich, was sie derzeit will. Einerseits sind wir eine gewachsene Industriestadt seit den 30er Jahren. Jetzt war das Kulturhauptstadtjahr, das ich sehr gut finde. Wenn ich jetzt so zurückdenke, die Kepler-Universität baut gerade die technische Fakultät enorm aus, der Science Park. Vor einem halben Jahr hatten wir ein Treffen an der JKU mit Vertretern der industriellen Vereinigung. Da ging es darum, wie können wir den Industriestandort Oberösterreich-Linz ausbauen und steigern. Und jetzt passt aber das für mich nicht irgendwie zusammen. Ja, einerseits, das mag meine subjektive Empfindung sein, haben Industrieorte eher ein schlechtes Image. Wenn ich ans Ruhrgebiet denke, Kulturstädte, Salzburg, Florenz, Wien, haben ein sehr positives Image. Und jetzt ist die Frage, wie soll sich Linz weiterentwickeln? Kann es den Spagat schaffen, einerseits Industriestadt zu sein und Kulturhauptstadt? Wenn das Jahr vorbei ist, was passiert dann? Wir würden sagen, ja, wir entwickeln uns Richtung Kulturhauptstadt, weil, wie du gesagt hast, wir wären eine Dienstleistungsgesellschaft und die Industrie wird sowieso abwandern in Billiglohnländern, oder wären wir wirklich noch mehr ein Industriestandort? Ich bin mir völlig bewusst, dass die Frage sehr schwierig ist und die wahrscheinlich niemand beantworten kann. Nein.
Edi, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so eine Polarität ist. Also ich glaube eher, dass wenn es uns nicht gelingt, die technische Kreativität und die kulturelle Kreativität zu paaren, dass wir beides dann verlieren werden. Also meine Prognose ist, ich glaube, wir müssen die Technik ausbauen, können wir gar nicht genug tun. Aber wenn wir das Kulturelle nicht mitziehen, dann wird uns auch die Industrie abwandern. Weil die Industrie wird sehr klar dorthin gehen, wo die Schlüsselarbeitskräfte sind. Und wenn wir beispielsweise zwar viele Techniker ausbilden, aber hier kein Umfeld bieten können, wo es auch lebenswert ist zu bleiben, dann wird es umsonst sein. Also ich glaube, das Problem ist das Auseinanderdividieren. Ich weiß schon, manche unserer Techniker wollen das Wort Kultur mal jetzt länger nicht mehr hören und wollen endlich wieder Technologie machen, weil sie 2009 zu oft das Wort Kultur gehört haben. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, dass wir letztendlich als Wirtschaftsstandort nicht überleben, wenn wir nur wirtschaftlich denken, dass wir als Technologiestandort nicht überleben, wenn wir nur technisch denken, oder auch, dass eine Kulturstadt sich nicht wirklich entwickelt, wenn sie nur kulturell bleibt, siehe Salzburg. Also ich glaube, es geht wirklich darum, nicht den Spagat zu schaffen, sondern die Verbindung zu schaffen. Wir müssen die verheiraten, diese Kreativitäten, dann wird es hier spannend sein.
Wenn ich kurz nachhaken darf, aber ich glaube, wenn man sagt Salzburg, sagen die meisten Kulturstadt.
Genau,
und nicht die Industriestadt.
Genau, und die jungen
Leute gehen aber lieber nach Linz. Wieder Leute, die nach Linz kommen und in die Altstadt, na, das ist ja so schön und ich bin ganz überrascht, Linz ist ja gar nicht so schier, wie ich glaubt habe und das stinkt ja gar nicht so.
Ja, ja.
Nach wie vor im Image also wird Linz so wahrgenommen.
Na, also das teile ich auch und das ist noch ein Stück weit. Also bei aller Kritik an Linz, und ich glaube, wir müssen selbstkritisch sein, damit wir uns weiterentwickeln können, aber die Rückmeldung, die wir regelmäßig kriegen, ist, dass Linz wesentlich besser ist als der Ruf von Linz und dass gerade wir Linzer eigentlich mehr stolz sein könnten auf die Stadt auch. Und das heißt nicht, dass wir jetzt, erinnere ich mich an ein früheres Gespräch, das wir hatten, geschmacksbildend sehr viel tun müssen.
Ich glaube, wenn ich einen Satz dazu sagen darf und dann gleich Sie, vielleicht einigen hier ist das schon bekannt, weil wir es ein paar Mal seitens Linzer Neuen auch immer wieder in den Vordergrund gerückt haben. Aber ich denke, im Rückblick war eine der wirklich ganz wichtigen Maßnahmen, dass wir gegen eine Vorstellung dieser Stadt opponiert haben, nämlich die, dass sie nun von der Industriestadt zur Kulturstadt geworden sei. Das war ein geflügeltes Wort vor 4 Jahren, immer wieder. Aus dem ganzen Trauma heraus, Industriestadt gewesen zu sein, die man verachtet hat oder die am Rande des Zusammenbruchs stand oder die halt eben nicht so fancy ist wie eine Kulturstadt. Und zu sagen, Industrie und Kultur und dann Natur als etwas, was diese Stadt gegenüber der Metropole Wien dann auszeichnet, allein schon vom Lebensstil und von der Qualität und von der Größe her, das, glaube ich, war ein ganz wichtiger Schritt. Und das ist etwas, was vielleicht banal erscheint, aber ein erster Faktor ist, auf dem Weg die Blindheit aufzulösen, zu sagen, ja, das geht ja zueinander. Damit ist noch keine Kreativität gerettet. Aber es sind zumindest mal von der Begrifflichkeit zwei Dinge beieinander, die zusammen mit Natur dann schon ein Alleinstellungsmerkmal bilden. Jetzt habe ich Sie lange warten lassen, Entschuldigung.
Macht nichts. Ich möchte eigentlich jetzt in die gleiche Kerbe wie mein Fragesteller vor mir schlagen. Im Grunde ist es ja ein Standard-Marketing-Problem für mich hier, wo Sie haben da eigentlich eh schon viel Vorarbeit geleistet, indem Sie da diese zwei Menschentypen herausgearbeitet haben, diesen Herbert und diese Tanja, ja, und eigentlich die Attribute aufgelistet und da eigentlich schon eine Schnittmenge gebildet dazu. Ja. Jetzt heißt es eigentlich nur, die Aktivitäten der Stadt Linz so aufeinander abzustimmen, dass man genau diese Schnittmenge trifft. Wie kriegt man die Kreativität rein, wie kriegt man die Technologie sozusagen rein, ja, dass man da irgendwie Faktoren spezifiziert. Gut, wer könnte da jetzt der Ansprechpartner dafür sein? Man hat die Politik zum Beispiel als erstes genannt. Was gäbe es noch da, nur um so Ideen aufzuwerfen diesbezüglich?
Die Frage ist, wer alle beitragen kann dazu, dass wir den kulturellen Sektor weiterentwickeln. Ist das die Frage?
Genau. Also ich meine, genau diese Schnittmenge zu treffen. Ja, also das heißt, also eben diese zwei Typen, dieser Herbert und diese Tanja, beide sind eben wirklich an gewissen Bereichen interessiert. Die brauchen ein gewisses Lokalangebot und so weiter. Ja. Das wäre es gewesen. Und das ist eigentlich für mich schon sehr viel Vorarbeit jetzt, indem man die zwei isoliert hat.
Also bei der Frage, wer die Player sind, glaube ich, kommen wir um die bekannten Institutionen nicht herum. Das wird die Politik sein, das sind auch die Bildungsinstitutionen. Wir werden den Bund brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Also ich glaube, wir brauchen auch mehr tertiäre Bildung. Das ist auch als Universitätsstandort zu klein. Aber für mich ist die Frage ist wirklich, vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, wer sind die Player, sondern gelingt, dass man sich auf bestimmte Themen und Schlüsselthemen einigt. Gerade wenn es um Stadtmarketing geht, ist die Frage, wie positioniert sich denn Linz? Und das Label Kulturstadt alleine ist zu wenig und wird wahrscheinlich auch nicht glaubwürdig sein. Und Industriestadt im traditionellen Sinn scheint uns nicht sehr interessant. Aber es gibt schon Themen, für die Linz steht. Und wenn ich jetzt an den Bereich Medienkunst denke, wobei Medienkunst eigentlich schon ein überholtes Wort ist, aber diese hybridbildende Kunst, diese Verbindung von Sprache, Bild und Ton, die eigentlich ja das Gebot der Stunde ist. Also im Webzeitalter ist ja die geschriebene Sprache allein eigentlich schon ein Anachronismus. Die nächste Generation kommuniziert ja schon über die Verbindung von Bild, Ton und Sprache. Und Linz hätte eigentlich eine Tradition, sich genau damit auseinanderzusetzen. Das könnten Themen sein, die die gesamte Stadt umfassen. Von der Ars Electronica über die Tabakfabrik, aber auch bis hin zu den Schulen. Oder Initiativen, dass wir eine höhere Webkompetenz nach Linz bringen. Dass unsere die Idee, Speicherplatz zur Verfügung zu stellen und so weiter. Das sind natürlich Dinge, wo man aufpassen muss und es beginnt uns schon wieder der freie Markt hier zu überholen. Es gibt schon private Firmen, die stellen mehr Webspace zur Verfügung, als es die Stadt Linz tut, aber immerhin. Das sind Themen, wo ich denke, das könnte anfangen in der Schule und könnte bei der künstlerischen Elite enden und dann ist vielleicht gar nicht so sehr die Frage, wer sind die Player, als schaffen wir es, die Player zu vereinen unter einem Thema. Und dann brauchen wir natürlich zusätzliche Dinge. Wir haben nichts über Sprache. Linz hat Musik, hat Bild, aber wir haben nichts zum Thema Sprache. Keine Linguistik, keine Literaturwissenschaften, keine analytische Philosophie, keine Publizistik, keine Fachhochschule für Werbetexter. Da sind wir ganz unterbesetzt. Das wären dann Themen, wo man schauen muss, kriegt man den Bund dazu, dass man diese Verbindung, wo wir glauben, das würde sich gegenseitig beflügeln, dass man die stärken kann.
Also geisteswissenschaftliche Disziplinen sozusagen hereinzuholen in
ja,
die Stadt.
Ja, geisteswissenschaftliche
Disziplinen. Wo auch wirklich auf dem Campus dann wirklich ein Diskurs zwischen diesen Disziplinen sozusagen
richtig, stattfinden kann. Richtig, den Diskurs zu stärken, ja. Geisteswissenschaften reinzuholen, aber bei den Geisteswissenschaften auch zu schauen, was passt denn zu dem, was schon da ist. Nicht wieder querbeet irgendwas, sondern dort anzusetzen, wo man sagen kann, wo haben wir denn in Linz schon Stärken und wo kann man mit einer Geisteswissenschaft das gezielt unterstützen.
Okay, da demonstrieren hoffentlich in Wien die Leute nicht umsonst.
Silvia? Mich würden noch diese drei Szenarien interessieren, die Sie eigentlich in Ihrer Vorstudie aufgebaut haben. Wie sehen die aus?
Also ich mache das in aller Kürze, weil das sind natürlich jetzt sehr viele Details dann drinnen, die was mit Regionalentwicklung und der Entwicklung des Areals zu tun haben. Wir haben drei Szenarien entwickelt, wobei das erste geht in Richtung genau dieser Verbindung von Sprache, Bild und Ton. Da werden dann Schwerpunkte genau kreativwirtschaftliche Ansiedlungen entlang der Wertschöpfungskette, Betriebe, die Sprache, Bild und Ton verknüpfen, aber auch eine stärkere Einbindung der hybrid bildenden Kunst. Das hieße auch eine strategische Positionierung der Kunstuniversität. Das heißt, das erste Szenario, wir haben das Webstadt genannt und die Studie ist übrigens sowohl am Server der Stadt Linz als auch bei unserem Institut und kann man jederzeit runterladen. Das erste Szenario fokussiert auf die beiden kulturellen Themen, die in Linz Tradition haben. Das ist genau dieses Verbinden von Bildsprache, Ton, wir haben das Webstadt genannt, und es gäbe vermutlich noch eine Möglichkeit, beim Design mitzuspielen. Aber wir starten nicht mehr aus der ersten Reihe, sondern aus der dritten. Aber es hat sich noch keine Stadt in Österreich als Industrial Design Ort positionieren können. Das heißt, wenn man jetzt eine konzertierte Aktion zustande bringt, gäbe es hier noch Möglichkeiten. Das sind die Kreativthemen im ersten Szenario. Im zweiten Szenario geht es verstärkt um tertiäre Bildung. Und im zweiten Szenario schlagen wir vor, alle nicht denkmalgeschützten Bereiche abzureißen. Das muss ich Ihnen jetzt zeigen. Die Tabakfabrik. Wir haben es nur für die Tabakfabrik vorgeschlagen, aber wenn Sie eine Unterschriftenliste starten, werden wir schauen. Das Thema hier ist folgendes. Also der Fokus, das zweite Szenario heißt Exzellenz und da geht es stärker um hochklassige Bildung, wo es auch Möglichkeiten gibt. Und das wäre verbunden mit einem Neubau. Das Interessante an der Tabakfabrik ist, dass in den 30er Jahren ist hier wahrscheinlich der architekturgeschichtlich wichtigste Bau in der Region entstanden. Also interessant, weil es ist gerade ein Industriegebäude, ein industrielles Gebäude, auch das architektonisch wertvollste, das die Region anzubieten hat. Das ist mit Sicherheit von nationaler Bedeutung, vermutlich sogar von europäischer architekturgeschichtlicher Bedeutung. Und es gäbe die Möglichkeit, den Teil an der Gruberstraße und auch die Zwischenlager, man sieht dort links oben einen weißen Block, wo das alles in einem Block verbaut ist, das ist alles nicht original, das ist in den 60er Jahren dazugekommen, weil man Lagerplatz gebraucht hat. Und das Gleiche ist an der Gruberstraße, das heißt, es gäbe die Möglichkeit, das rauszunehmen, zu reduzieren auf das, was wirklich architekturgeschichtlich wertvoll ist, und dann könnte man mit zeitgenössischer Architektur dagegen bauen. Das heißt, wenn Linz eine Chance hat, in der absolut ersten Liga architektonisch mitzuspielen, dann ist es am Areal der Tabakfabrik. Dort würde man vermutlich die besten Architekten der Welt bekommen, weil gegen Popp und Behrens bauen zu können, ist eine einmalige Chance, die man mit Geld nicht aufwiegen kann. Bis vor kurzem hätte ich gesagt, Dubai kann mehr Geld bieten, das ist zurzeit auch nicht so. Aber zumindest kann man dort keine Geschichte bieten. Hier gibt es eine einmalige Chance, mit Geschichte zu operieren, die natürlich für alle Architekten eine Herausforderung ist. Und gegen Peter Behrens bauen zu können, ist einfach spannend. Und das dritte Szenario geht dann stärker in die soziale Richtung und bringt die beispielsweise eine Möglichkeit wäre, mit den geschützten Werkstätten zu arbeiten, in Richtung ältere Personen zu arbeiten, um auch die Vorhut und die Nachhut an einen Ort zu bringen. Also das dritte Szenario geht stärker in die soziale Dimension.
Darf ich hier noch anknüpfen, weil die Vorstellung, dass du vorhin gesagt hast, sind ja alles Promotoren der Ideen, die du jetzt hier darlegst. Das
Ach,
Szenario,
so habe ich das nicht gesagt.
Ja, doch. Oder ja. Du, das Szenario ist ja, beschreibt eigentlich eine Zielvorstellung, einen Zielhorizont. Ja. Aber genauso wichtig, sind wir uns wohl einig, sind die Spielregeln für den Weg innerhalb der einmal, sei es so oder hybrider gewählten Szenario. Kannst du dazu was sagen? Was sind denn, um ein solches Areal zu entwickeln, braucht es bestimmte Spielregeln und wie könnten die lauten? Die schließen dann eben auch bestimmte Dinge aus, andere favorisieren sie und darauf müsste man sich ja kollektiv genauso verpflichten wie eben auf eine Leitlinie.
Also was den Prozess anlangt, glaube ich, es müssten drei Spielregeln eingehalten werden. Die erste heißt Fokussierung. Wir haben drei Szenarien entwickelt und die werden in beide Richtungen auch kritisch betrachtet. Manche sagen, das ist ja pro Szenario schon zu viel. Dafür habe ich mehr Sympathie. Andere sagen, dann können wir nicht alle drei Szenarien in eins packen. Und das halte ich für eine Katastrophe. Das wird ein Gemischtwarenladen, der der Stadt kein Profil verleiht. Also in der Tendenz würde ich die Szenarien noch eher zuspitzen als ausweiten. Die zweite Leitlinie muss heißen Personen vor Konzepte. Die Tabakfabrik wird nur lebendig werden, wenn dort Menschen ihr Leben veranstalten wollen. Bei der Frage, jetzt komme ich zurück auf die Frage, wie kann man Publikum gewinnen? Ich glaube, eins der schönsten Beispiele ist, was am OK-Platz passiert ist. Wie das Movimento und das OK und das gelbe Krokodil über 10, 15, 20 Jahre sukzessive Publikum entwickelt haben und sie jetzt geschafft haben, das Top-Ereignis, zumindest was das Publikumsinteresse anlangt, des Kulturhauptstadtjahres zu liefern. Da liegt lange Entwicklung dahinter und da stehen auch Personen dahinter, die dafür leben. Also ich glaube, das Zweite, bei allem Wissen um die Bedeutung von klaren Konzepten, ich glaube, es geht nicht, das Konzept muss immer dann zurückstehen, wenn wir eine Chance haben, interessante Personen dafür zu gewinnen, dort ihr Ding zu machen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist temporäre Nutzungen. Ich glaube, es geht nicht, ein Areal dieser Größe plötzlich zu bespielen. Das muss sich entwickeln und dieses Entwickeln muss Zeit haben. Wir haben im Zuge der Studie versucht, internationale Beispielfälle zu finden und haben dann in der Studie keinen integriert, weil wir eigentlich keinen einzigen gefunden haben, wo die Größe des Areals und die Größe der Stadt korrespondieren. Das heißt, wir haben tolle Beispiele gefunden von Arealen in dieser Größe, die von Millionen Städten bespielt werden. Gibt es jede Menge tolle Beispiele. Oder nicht jede Menge, aber etliche tolle Beispiele. Es gibt viele Beispiele von ganz kleinen Kulturfabriken, unter Anführungszeichen, die von Städten in der Größenordnung von Linz bespielt werden. Aber wir haben jedenfalls keines gefunden, wo die Größe des Areals oder damit auch die Größe des Projekts und die Größe der Stadt korrespondieren. Das heißt, das ist schon ein mutiger Akt, dass die Stadt das gekauft hat. Und vielleicht wäre das ein viertes Gesetz, an das ich nicht gedacht habe. Mit diesem Mut müsste man weitermachen.
Noch eine Frage, Silvia zuerst und dann Sie.
Ja? Ich habe das Gefühl bei der Stadt Linz zum Beispiel, dass zwar immer wieder gern in Bauten investiert wird, aber nicht gern in Inhalte. Und da finde ich so, da fehlt so meiner Meinung nach der Wunsch, dass wirklich etwas funktioniert.
Na gut,
also der
Einwand ist ja ein Klassiker und den haben wir alle, die sich mit der kulturellen Szene hier beschäftigt haben, haben den oft schon gehört. Ich denke, es ist auch was dran. Es spricht nichts dagegen, mit Gebäuden anzufangen, aber dann muss man sie natürlich auch bespielen. Ich denke, es kann schon Sinn haben, wenn man mal mit der Hardware sozusagen einen Schritt vorausgeht und dann die Software nachzieht. Aber ein solches Nachziehen ist sicherlich bei einigen Institutionen notwendig.
Aber ich glaube, man darf das auch nicht zu gering schätzen, weil Linz einfach durch diese Politik wirklich eine Nachholgeschwindigkeit entwickelt hat, die anders nicht zu leisten gewesen wäre. Sonst hättest du für dieselben Prozesse, die sich hier abgespielt haben, zwischen 85 und heute, hättest du 40 Jahre veranschlagen müssen. Und die Zeit hat im aktuellen Städtewettbewerb keine Stadt. Also das wäre das wirklich das Aus gewesen für die Stadt der Sanierung der Industrie zum Trotz. Und da hat gleichsam die Flucht nach vorne mit der Hardware, so zweifelhaft sie sein kann, auch Sachzwänge geschaffen, mit denen jetzt eine nächste Generation von Politikern, die kommen wird, und Politikerinnen was anfangen muss. Aber ich glaube, man darf das wirklich nicht geringschätzen.
Also ich glaube auch, das ist schon auch ein Erbe an die nächste Generation. Und auch, dass jetzt so etwas wie ein Ensemble entsteht, beispielsweise im Donauraum. Das hat schon Gewicht. Also kein einzelnes Gebäude dort hat wirklich die Zugkraft, dass man nach Linz kommen würde dafür. Aber das Ensemble, das sich jetzt runterzieht von Südflügel Schlossmuseum, vielleicht eine kreative Variante bei den Brückenkopfgebäuden, Ars Electronica Center, Lentus Museum, Brucknerhaus und vielleicht als Kronjuwel die Tabakfabrik, das ist etwas, das hätte keine Stadt in Österreich aufzuweisen.
Ich meine, ist
Salzamt nicht zu vergessen.
Ich sehe das schon auch, aber ich denke zum Beispiel diese Trilogie, die Sie vorhin nannten vom OK und das mit dem Höhenrausch, das Ende hatte, wäre nicht machbar ohne zusätzliches Geld. Also würden die mit dem normalen Geld, das sie in einem normalen Jahr zur Verfügung haben, ich glaube, die würden das in einer Geschichte aufbrauchen und könnten keine weiteren Ausstellungen mehr machen.
Das stimmt, aber ich habe das OK als Beispiel genannt. Also die Zahl, die mit dem Höhenrausch erreicht wurde, die ist sicher eine Ausnahmeerscheinung. Aber man sieht am OK und am Movimento, dass hier ein kultureller Ort entstanden ist, der wirklich integral ist für das Kulturleben in Linz und der sukzessive an auch neue Besucherschichten anzieht. Und das war die Frage vorhin von der Doris Haberfeld, ne? Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so viel Optimismus bewirken wird, dass ich das sage, weil es so ein langsamer Prozess ist. Aber auch die kleineren Zahlen sind viel größere Zahlen, als sie in der Vergangenheit waren. Also ich glaube, wir müssen schon aufpassen, nicht nur in Pessimismus zu verfallen, sondern die konstruktive Kritik zu verbinden mit dem Selbstbewusstsein, das Oberösterreicher schon haben. Wenn wir uns mal über was hermachen, dann passiert auch wirklich was. Also wenn es gelingt, einen Schulterschluss auch der politischen Kräfte zu dem Thema zu haben, dann haben wir eine Umsetzungsgeschwindigkeit, da würden sich andere Regionen drüber freuen. Die Frage ist, kriegen wir den Konsens hin?
Sino? Ich habe vor ein, zwei Wochen im Standard folgenden Artikel gelesen. Und zwar in Amsterdam, da wurde ein großes Areal frei, eine Schiffswerft. Und ich habe ganz interessant gefunden, dass man der freien Szene so viel Vertrauen ausgesprochen hat, in Amsterdam dieses Areal zu benutzen, also zu sehr günstigen Konditionen. Also da geht man eigentlich einen ganz anderen Weg wie in Linz. Also nicht jetzt ein perfektes Areal zu schaffen mit allen Möglichkeiten, Subventionen etc., sondern man überlässt den Künstlern selber eine sehr kreative Stätte und es zeigt sich anscheinend, also dass das auch sehr interessant sein kann, also auch für Besucher dieser Stadt und dass da sich sehr lebendig was entwickeln kann.
Ich denke, das ist auch ein interessanter Ansatz, aber ich glaube, man muss dazu auch sehen, dass das Holland das nicht von heute auf morgen so macht, sondern dass da eine langfristige auch Investition in die Beziehung mit der freien Szene schon getätigt wurde. Da gibt es beispielsweise das Büro Brötplatzen, das heißt Brutplatz, und die dann sukzessive die Stadt nach Leerständen absuchen und schauen, welche Leerstände kann man kulturell nutzen.
Ja, es sind auch andere gesetzliche Möglichkeiten in Holland.
Aber es gibt auch sozusagen die Erfahrung, wir suchen gezielt, wo gibt es leere Objekte, wie können wir die kulturell nutzen. Gibt es natürlich auch die Debatte, wo wird das Gentrifizierung. Und der Vorschlag in der Tabakfabrikstudie war, sowas auch für Linz zu machen und diese Beziehung zu entwickeln. Und ich glaube, es wird nicht möglich sein, gleich so ein Riesenareal der freien Szene zu überlassen. Die wird mit der Größe auch überfordert. Abgesehen davon haben wir von den Kulturinitiativen durchaus Skepsis mitgekriegt, weil viele Kulturinitiativen brauchen die Möglichkeit, dass sie ihr Zuhause auch wie ein Gesamtkunstwerk prägen. Das heißt, da muss man bauliche Veränderungen vornehmen können, man muss was auf die Fassade geben können und so weiter. All das geht in der Tabakfabrik nicht. Das ist ein Riesenareal unter Denkmalschutz. Also viele Kulturinitiativen haben gesagt, dort würden sie nicht hingehen, weil es ist zu groß. Es ist keine Möglichkeit für die künstlerische Initiative, dort Identität zu projizieren. Also ich glaube, nur mit der Idee, die freie Szene macht das, das glaube ich, wäre zu groß. Aber diese Beziehung zu entwickeln, wo gibt es Leerstände, mit denen die freie Szene mehr anfangen kann oder mit Teilen der Tabakfabrik, das ist sicher ein sinnvoller Weg.
Weitere Fragen? Ja, kommt gleich das Mikro.
Ich möchte dich, Sie haben also eine sehr interessante Aussage getätigt zu den Vereinigten Staaten, dass sich dort das auf vier Städte, im Wesentlichen auf vier Zentren, konzentriert. Jetzt gibt es ja in der Wirtschaft einen Kampf um Talente. Und ist es eigentlich zulässig, dass man jetzt in Europa nur Österreich betrachtet? Weil wir sprechen jetzt von First Cities und Second Cities. Wer garantiert, dass Wien First City in Europa bleibt? Gibt es eigentlich für Europa Prognosen, wie sich das entwickeln wird?
Also wir haben uns jetzt natürlich verstärkt mit Linz beschäftigt und insofern ist es ein bisschen ins Unreine gesprochen, Zahlenmaterial kann ich Ihnen nicht anbieten, aber es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass sich Wien nicht positiv entwickeln würde. Wien wächst, Linz stagniert. Wien wächst mit einer unglaublichen Dynamik und zwar nach Nordosten. Und ich glaube, jetzt kommt wieder mein Linzer regionaler Bezug. Linz muss aufpassen. Linz hat sich genau in der Zeit entwickelt, wo Österreich sich nach Westen orientiert hat. Ja? Mit Nationalsozialismus, Anschluss, das war sozusagen die drastischste Form der Westorientierung. Dann aber 70% Außenhandel mit der BRD, Westorientierung. Das ist vorbei. Mittlerweile sind wir in einer EU, die sich nach Nordosten erweitert hat, die vielen, vielen Arbeitsplätze, die wir verloren haben im Handel mit der BRD, haben wir überkompensiert in Osteuropa. Und ich glaube, die Thematik ist nicht, dass man sich um Wien Sorgen machen muss. Wien, Prag, Budapest entwickeln sich in einer ganz interessanten Weise. Ich glaube, es ist eher die Frage, wo positioniert sich Linz? Und zwischen Salzburg und Wien ist sicher viel zu eng. Also wenn wir nicht beginnen, uns zwischen München, Prag und Wien zu denken, dann werden wir ein Problem kriegen. Und insofern ja, europäischer, aber um Wien mache ich mir keine Sorgen. Machen Sie sich Sorgen?
Nicht Sorgen um Wien, aber ich frage, ob Linz je Second City sein kann, weil ich das ein bisschen im europäischen Kontext sehe. Nicht nur im österreichischen Kontext. Second City im österreichischen Kontext, okay, ist eine Chance, ob das ausreicht.
Okay, also da bin ich völlig bei Ihnen. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir das Match mit Graz gewinnen. Dann können wir über Barcelona nachdenken, würde ich sagen, eins nach dem anderen. Klar gibt es Second Cities in Europa, die Millionenstädte sind und dort spielen wir nicht. Aber ich glaube, wir haben spannende Herausforderungen, wenn wir es, sagen wir mal, mit Bayern, Südböhmen und Österreich denken.
Was haben wir uns nicht schon über hier
die deutschen Numerus Clausus Flüchtlinge geärgert. Wenn ich mir das so anhöre, müssen wir über jeden Numerus Clausus Flüchtling, der sich für uns entscheidet, sehr froh sein, weil das unser Minus, das weggeht Richtung Wien oder Graz, ja, zu einem Teil wieder kompensiert, oder nicht?
Kann ich Ihnen nur zustimmen. Das Thema, das ernsthafte Thema dahinter ist die Frage der Universitätsfinanzierung. Und an diesem Beispiel werden Mängel der Universitätsfinanzierung deutlich. Aber dass wir uns über mehr Studierende, die nach Österreich kommen, freuen sollten, da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel. Ich freue mich über jeden, der kommt.
Darf ich gleich noch bei den Universitäten anschließen? Konkurrenziert der Wunsch, eine Medizinuniversität hier zu etablieren, den Wunsch nach mehr, nach den Geisteswissenschaftlern?
Da bin ich überfragt. Also ob das unmittelbar, ob das junktimiert ist von Seiten des Wissenschaftsministeriums, bin ich überfragt. Die Thematik Medizinuni würde auch gut nach Linz passen, wäre aus meiner Sicht in keiner Weise ein Entweder-Oder. Inwiefern es da mit dem Wissenschaftsministerium Überlegungen gibt, dass man nicht beides haben kann, bin ich überfragt. Die Frage ist grundsätzlich, also für mich ist weniger die Frage, was ist der Preis der Medizinuni, sondern eher, ist es überhaupt realistisch, dass wir eine kriegen? Also so klar ist das ja nicht. Will der Bund überhaupt eine zusätzliche, wenn man sich anschaut, wie viel Forschungs- oder Wissenschaftsbudget schon gebunden ist in dem bestehenden, dann versteht man jeden Wissenschaftsminister, der hier nicht noch eine solche Institution haben will. Und dann ist die Frage, wenn eine käme, was wiegt schwerer? Die bessere Spitalsinfrastruktur, die bei weitem bessere Spitalsinfrastruktur in Linz oder die Tatsache der Privatuniversität in Salzburg? Aber die Debatte, ob wir uns hier in einem Entweder-Oder befinden, auf die bin ich noch nicht gestoßen. Bis jetzt ist eher die Frage, ist es überhaupt realistisch, eines zu kriegen?
Danke. Vielleicht noch eine letzte Frage jetzt?
Ja? Also ich bin seit 8 Jahren Wahllinzer und habe mich, als ich über meine Heimatgemeinde nach Wien und nach Linz gekommen bin, sehr gewundert, wie kleinteilig und kleinzellig wirklich Linz ist. Und kann das Urteil, also die Perspektive, die schon vorher angesprochen worden ist, dass eben so eine kritische Masse ganz schwer entsteht und dass man Ideen ganz schwer realisieren kann, wenn man damit einfach, wenn man dazu einfach Leute braucht und Publikum braucht, nur bestätigen. Jetzt fehlt aber in der Diskussion oder im Gespräch zuvor irgendwie diese Perspektive auf eine eventuell Metropolregion Linz. Weil ich sehe rundherum, wir haben eine ganz schnell wachsende Stadt Leonding beispielsweise, eine zumindest mit Migrationshintergrund boomende Stadt Traun. Da würde es doch irgendwie Sinn machen, diese Städte einzugemeinden, einen größeren Planungsraum zu gewinnen und damit Initiativen setzen zu können. Weil auch internationale Verbindungen, die so wertvoll wären für Linz, das ist mir auch schon bestätigt worden, von Steyr aus, wenn man den Automobilgaster sich anschaut, oder von Wels aus auch geht, oder auch von Hagenberg, selbst in Hagenberg, einer kleinen Landgemeinde aus, realisiert werden. Also das zusammenzuholen wäre doch wirklich sinnvoll aus meiner Sicht. Wie würdest du das beurteilen?
Kann ich dir nur zustimmen. Ich sehe keine Anzeichen, dass sich irgendjemand politisch drüber traut. Und die letzten großen Eingemeindungen waren in den 30er Jahren. Unter sehr anderen politischen Vorzeichen. Aber, also ich habe es in Kanada miterlebt. Da wurde Metropolitan Toronto gegründet, indem solche Eingemeindungen stattgefunden haben, und hat sich extrem bewährt. Ich glaube, es wird sich auch für Linz bewähren. Da sehe ich aber zurzeit niemand, der den politischen Mut hätte, das anzugehen. Aber in der Sache absolut. Diese Verzahnung beginnt ja. Mittlerweile fahren die öffentlichen Verkehrsmittel ja schon in genau diese Nachbarstädte, die eigentlich nicht wirklich Städte sind, in derselben Verwendung des Wortes, wie es auf Linz dann zutrifft.
Aber ist es da nicht auch eine Überlebensfrage eigentlich für die Stadt Linz als Second City?
Weiß ich nicht. Ich glaube, es wäre ein riesiger Vorteil, also ob es sozusagen die Frage ist, geht es ohne das gar nicht, weiß ich nicht. dass es, also mir schien das extrem interessant. Aber das ist so weit von den politischen Möglichkeiten im Moment entfernt, dass es meines Wissens dazu keine Debatte gibt.
Es gibt eine Studie von der TU Wien dazu. Ja. Die kann man nachlesen übrigens auf www.linz.at. Es gibt aber keinen politischen Willen, Entschuldigung, ja. Ich bin verkühlt. Es gibt keinen politischen Willen dazu. Man hat auch eine Befragung gemacht, nur in einer Gemeinde, ich weiß es jetzt nicht welche, hat sich eine Mehrheit gebildet für die Eingemeindung. Mhm. Es würde eine Stadt mit etwa 280.000 Einwohnern entstehen. Entschuldigung. Ja. Haben Sie das verstanden?
Danke, ja, ich glaube, es war gut verständlich.
Aber gestatten Sie mir eine Frage als Ausländer. Warum ist es nicht möglich, über Konzepte wie eine Metropolitanregion nachzudenken, ohne Eingemeindungen? Regionalpolitik europaweit bedingt doch nicht solche monströsen Prozesse wie die Eingemeindung historisch gewachsener Städte wie jetzt Steyr und Wels, sondern das doch, oder ist das politisch hier undenkbar, das anders zu betreiben?
Ich glaube, es geht auch um Steuerausgleich und solche Dinge.
Ich glaube, wir sind noch gar nicht bei Steyr und Wels. Es geht um wirklich die umliegenden Gemeinden, wo eigentlich die Linz AG, die den öffentlichen Verkehr hin eigentlich schon so steuert, als wäre es ein Teil von Linz. Aber trotzdem ist es vielleicht ein wichtiger Impuls zu sagen, vielleicht kann man kooperieren, ohne dass man die Anzahl der Bürgermeister reduziert, weil das scheint in Österreich nicht möglich zu sein.
Noch eine allerletzte Frage dann.
Warum eigentlich wachsen Umlandgemeinden wie Ottensheim, Buchenau, Gallenkirchen, Leonding stark und Linz stagniert? Ist ja nicht so anders, ob ich in Leonding wohne oder Linz, ist ja nicht der große Unterschied.
Ja, insofern nehme ich das auch als Kritik, als berechtigte Kritik wahr. Linz stagniert nicht, wenn man die Umlandgemeinden mitdenkt. Dann haben wir auch ein Stück Wachstum. Wir sollten trotzdem mehr haben. Aber wenn man das mitdenkt, dann hat Linz auch eine positive Dynamik. Immer noch zu wenig.
Gut, mit dieser pointierten Feststellung und für mich ein in hohem Maße instruktives Gespräch und eine Diskussion gewesen. Ganz herzlichen Dank.